Es sind nun schon einige Jahre her, dass wir das letzte Mal hier waren. Heute sind nicht so viele als an das vorige Mal. Aber gleichzeitig möchte ich sagen, dass Liebe zwei Menschen, die Täter des Wortes sind, als 2000, die nur Hörer sind. Es kommt nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität an. Gott sagt, seine Augen, die laufen durch die ganze Welt und alle Lande. Er sucht nach einem Menschen, durch den er sich mächtig erweisen kann. Ob er wohl den finden wird. Ob er wohl einen unter uns heute Abend finden wird. Dass er sagt, so, nun habe ich den getroffen und gefunden, nach dem ich suche. Das wäre wunderbar. Und wenn nur der hier sein würde, nur eine, hätten wir volle Genüge und wären zufrieden. Hier sind einige Bücher auf den aufs Rednerpult. Jesu Name ist wunderbar. Sind Zeugnisse von Menschen, die durch die Erweckung zum Glauben gekommen sind. Dann Gott unter den Zulus war das erste Buch über die Erweckung in der deutschen Sprache, nachdem die Erweckung 10 Jahre im Gange war. Da ist geschrieben vom erhöhten Herr, der richtende Herr, der planende Herr, der segnende Herr, der helfende Herr und so weiter. Viele Menschen sind auch hier in Europa schon durch dieses Buch zum Glauben gekommen. Viele Jugendliche, die auf Irrwegen waren, drogensüchtig, weg von Gott, wie der verlorene Sohn, und durch dieses Buch den Weg gefunden haben, zurück zu Gott. Dann Erweckung unter den Zulus, wo geschildert wird, wie Gott uns durch seine Mühle nahm, ganz kurz beim Beginn der Erweckung. Eine Broschüre über die Missionsstation für die nicht wissen, worum es geht, können einiges in dieser Broschüre lesen. 2 Blätter von der heutigen Tournee. Wir sind jetzt schon über die Hälfte. Geht jetzt schnell zu Ende. Und dann auf der Rückseite Winterfreizeiten. Dann im Frühjahr 2002, so Gott will. Und wir leben die nächste Tournee. Die sind zu bekommen auf dem Büchertisch. Und nun zu dem Wort für den heutigen Abend. Lasst uns noch vor dem beten. Herr Jesus, du, der du für uns gelitten hast, für uns gestorben bist am Kreuz auf Golgatha, du, der du dich nicht unsere geschämt hast, dich unsere geschämt hast, sondern bist frei für uns in den Tod gegangen, um uns zu erretten, zu befreien, dein teures Blut für uns zu vergießen, sodass wir Reinigung und Heiligung empfangen konnten. Wir bitten dich, dass du in deiner Auferstehungskraft unter uns seist. Rede zu uns durch dein heilig Wort. Mach es ganz klar zu uns durch deinen Heiligen Geist. Und wirke über Bitten und Verstehen in unserer Mitte. Amen. Unseren Text für den heutigen Abend finden wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 30. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 30. Für die, die ihre Bibeln mitgebracht haben. Und zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen. Nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Soweit. Das Thema heute Abend ist Buße. Aber vor dem ich darüber rede, möchte ich etwas sagen aus diesem Vers, was vorangeht. Da heißt es, zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen. Die Zeit der Unwissenheit hat Gott übersehen. Es gibt eine Zeit der Unwissenheit. Der Herr Jesus hat den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt, wenn ich euch das nicht gesagt hätte, hättet ihr keine Sünde. Aber weil ihr es nun gehört habt und weil ich es euch gesagt habe, so bleibt eure Sünde. So seid ihr nun schuldig. Es wäre besser, dass ein Mensch nie das Evangelium Jesu Christi gehört hat, als dass er es hört und ungehorsam ist. Wenn wir über die Buße sprechen und was Buße ist, wird es uns zum Segen, wenn wir Buße tun. Aber wenn wir das nicht tun, dann wäre es besser, dass wir es nie gehört hätten. Dann hat der Herr Jesus auch gesagt, wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert werden. Von dem wird viel verlangt werden. Vergessen wir das nicht. Einige sagen, wir sind reich. Es kann auch so sein. Jeden Sonntag Gottes Wort hören. In der Woche noch vielleicht Bibelstunden, Gebetsstunden. Aber wir, wenn wir nur Höre und nicht Täter sind. Dem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden. Er sagt, die Zeit der Unwissenheit hatte übersehen. Im Griechischen ist hinwegsehen, übe, nicht beachten. Gott beachtet das nicht. Aber nun gebietet er allen Menschen, da haben wir das griechische Wort Anthropos. Er gebietet allen Menschen. Ich weiß, vor einigen Jahren war ich in der Schweiz und als wir dort waren, hatten sie einen Tiergottesdienst. War auch eine Sau in der Kirche. Ein Theologe sagt, das ist die neue Reformation. Nein, da hat er einen Bock geschossen. Das ist nicht die neue Reformation. Die Buße ist nicht für die Tiere. Ist auch nicht für Götzen oder Götter. Sondern für den Menschen. Man kann es nicht fassen, sehr oft, dass Menschen mit der Bibel in der Hand so irren können. Aber wenn wir die Wahrheit nicht glauben, werden wir eine Lüge glauben. Also ist es nicht für die Tiere. Es geht uns Menschen an. Nicht für die Katzen und Hunde, Wäre natürlich gut, wenn die sich auch versöhnen könnten. Aber das sind Tiere. Gott redet zu den Menschen und nicht zu den Tieren. Damals habe ich gesagt, wenn ich doch nur einen Sack voll Läuse haben könnte und in diese Menschen ihre Betten stecken, dass sie sie gründlich beißen und dann die Läuse und Flöhe vergeben. Das ist geistlichen Unsinn. Gott gebietet allen Menschen, Anthropos, der Mensch, der zu unterscheiden ist von Göttern und Tieren, also uns, die wir heute Abend hier versammelt sind, gebietet er. Wenn es heißt gebietet, ist das ein Gebot. Da haben wir nicht die Wahl. Wir werden geboten. Sein Gebot, ein Befehl, den Gott uns gibt, dass wir Buße tun. Also daraus sehen wir schon, dass die Buße nicht eine leichtfällige Buße, kann man das, oberflächliche Sache ist, sondern eine tiefgehende Sache. Wir sollen nicht oberflächlich sein, sondern die Tiefe des Wortes verstehen. Wenn Gott sagt, er gebietet allen Menschen an allen Orten, das ist, was Gott alle Menschen an allen Orten heute gebietet, Buße zu tun. Buße ist keine kleine Sache. Alle die Propheten, wenn sie begannen, begannen sie mit den Worten, tut Buße. Johannes der Täufer, der begann mit derselben Sache, tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe. Man kann nicht in das Himmelreich hinein ohne Buße. Ohne rechtschaffene Buße. Auch unser Herr Jesus, als er begann, begann er mit denselben Worten. Tut Buße. Ist das, wo unser Christenleben begonnen hat? Wissen wir, was Buße ist? Wo haben wir begonnen? Es gibt Menschen, die sagen, mein Kind war sehr ängstlich krank. Habe ich gebetet und Gott hat erhört und da wurde ich ein Christ. Wunderbar, wenn Gott dein Gebet erhört hat. Aber wenn dein Christenleben nicht auf die Buße zurückführt und darauf gebaut ist, durch Jesus Christus, das, was Jesus sagt, dann haben wir auf Sand gebaut und nicht auf guten Boden. Der Herr Jesus, der hat die Städte, die gesegnet waren, gescholten. Denkt mal daran an Matthäus 11, Vers 20. Da heißt es, dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine Wundertaten geschahen. Wo der Herr Jesus seine größten Taten getan hat, hat er sie am meisten gescholten. Warum? Weil sein Wirken keine Buße zur Folge hatte in ihrem Leben.
Da heißt es, wehe dir, Korazin. Wehe dir, Bethsaida. Wenn in Tyrus und Sidon die Wunde geschehen wären, wären die bei dir geschehen sind, hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Und dann sprach über eine Stadt Kapernaum. Er sagt Kapernaum, du meinst, du bist zum Himmel erhoben. Wegen die große Wundetaten, die ich bei dir und unter euch gewirkt habe. Sie haben wohl gerechnet, sie sind die Gesegnetesten. Da sind die größten Wunder geschehen. Die meinten, sie sind bis zum Himmel erhoben. Aber war keine Buße zu finden. Lieben Freunde, wenn wir in unserem christlichen Leben meinen, wir sind gesegnet, wir sind erhoben, wir sind etwas, bedeuten etwas, sind vielleicht gerechter als andere, gesegnet bis in den Himmel. Aber wenn da keine Buße ist, alles vergeblich. Und der Herr hat diese Städte gescholten. Und ich wage es heute Abend zu sagen, wenn da einer unter uns ist, heute Abend, der die Buße nicht kennt, dann weißt du, was zu erwarten. Er wird die nicht schelten und uns durch Schlupfloch gehen lassen. Wenn wir kommen, macht ein Auge zu. Er sagte, du Kapernaum, wenn die Wunde in Sodom und Gomorra geschehen wären, wäre Sodom und Gomorra heute noch. Die hätten Buße getan. Die Homosexuellen und Lesbischen. Hätten die das erlebt, das gehört, was ihr gehört habt, gesehen und bezeugen könnt. Wenn das in Sodom geschehen wäre, wären die Städte bis heute geblieben, sagte Herr Jesus. Wenn es denn Sodom so gegangen ist, wie viel Schlechte wird es uns ergehen, wenn, wovon geredet wird, nicht in unserem Leben zu finden ist. Nun müssen wir uns fragen, wenn die Buße solch eine wichtige Sache ist, wenn wir ohne Buße nicht in das Reich Gottes hinein können, wenn es keine Versöhnung mit Gott gibt ohne Buße, wenn das der erste Schritt ist, wenn das dort ist, wo Johannes begonnen hat, von dem der Herr Jesus sagt, von allen, die von Frauen geboren ist, ist keine größer als Johannes der Täufer. Und er selber hat dort begonnen. Was haben diese Menschen damit gemeint? Was bedeutet es, wenn es heißt, tue Buße? Was bedeutet das praktisch? Was ist Buße? Im Mittelalter hatten die Kirchenväter 4 Punkte. Die eine Rolle spielten in der Buße. Das soll für uns kein Gesetz, keine Schablone sein. Aber ich muss sagen, ich weiß von keiner Erweckung, die in dieser Welt geschehen ist, von der geschrieben ist, wo diese 4 Punkte nicht als Grundelemente waren. In jede wahre Erweckung findet man diese vier Punkte. Und bei jeder echten Bekehrung findet man sie ganz deutlich. Und dann können wir uns ja selber prüfen, als Gotteskinder, als Bekehrte, ob es wirklich mit unserer Bekehrung stimmt und alles gegangen ist, wie es gehen sollte. Diese vier Grundelemente finden wir in der Schrift und finden wir ganz, ganz klar, wenn der Geist Gottes wirkt, in Erweckungskraft. Der erste Punkt der Kirchenväter war diese: Attritio, Attritio, Latein, Attritio. Und das bedeutet Sündenerkenntnis. Sündenerkenntnis. Der zweite Punkt war Contritio. Contritio ist echte Reue. Aufrichtige Reue. Der dritte Punkt, Confessio. Die Englisch können verstehen das, Confession. Beichte oder Bekenntnis. Der vierte Punkt, Satisfacto operis. Satisfactio operis. Und das bedeutet Wiedergutmachen. Nun lasst uns diese Punkte etwas näher anschauen. Attritio, der erste Punkt. In einer wahren Bewegung des Heiligen Geistes, wenn der Heilige Geist wirkt. Die Bibel sagt, wir sollen alles prüfen. Es ist nicht alles Heilige Geist, was Heilige Geist genannt wird. Und wir sollen es prüfen. Die Bibel sagt, prüfet die Geiste. Der erste Punkt ist das, was der Herr Jesus selber sagt. Vom Heiligen Geist. Er sagte seinen Jüngern, ihr seid traurig und betrübt, weil ich euch sage, dass ich euch verlassen werde und zurückkehre zu dem Vater, der mich gesandt hat. Er sagt, es ist viel besser für euch, dass ich gehe. Denn wenn ich nicht gegangen bin, wird der Tröster nicht kommen, der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann wird er die Welt überführen von ihren Sünden. Es ist interessant, um die verschiedenen Bibelübersetzungen zu lesen. Wie die Bibel übersetze dieses Wort übersetzt haben. In einer alten Luther-Übersetzung, da heißt es, er wird die Menschen die Augen öffnen über die Sünde. Das stimmt. Aber es geht auch etwas tiefer als nur die Augen öffnen. In der griechischen Sprache lesen wir, dass er sagt, wenn der Geist Gottes gekommen ist, wird er die Welt strafend zurechtweisen. Wörtliche Übersetzung. Er wird die Welt strafend zurechtweisen. Also er überführt uns von Sünde Er weist uns zurecht, aber strafend. Das ist Sündenerkenntnis. Billy Graham sagte vor einigen Jahren, am Beginn seines Dienstes, wenn er Menschen aufforderte, nach vorn zu kommen, den Herrn Jesus aufzunehmen, sich dem Herrn Jesus auszuliefern, dann kamen die Menschen weinend, traurig, bewusst von ihren Sünden. Aber in den letzten Jahren, wenn sie kamen, kamen sie mit einem Schmunzeln auf ihrem Gesicht. Das hat den Mann Not gemacht. Das erste Zeichen, Attritio, ist Sündenerkenntnis. Und wenn man die bekommt, wenn der Geist Gottes uns straft über unsere Sünden, wenn er unsere Sünden aufdeckt, unsere Augen öffnet und wir die plötzlich erkennen und sehen, wie wir falsch gegangen sind, wie wir gesündigt haben, können wir nicht anders wie der verlorene Sohn zurückkehren zum Vater und sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel. Ich habe gesündigt. Ich bin nicht mehr wert, dass ich Sohn heiße, sondern lass mich eine deine Diener sein. Der war überführt von seinen Sünden. Das ist, was der Heilige Geist geschafft hat im Leben dieses Sohnes, dass er sich aufmachte, die Schweine verlassen hat und ist zurückgegangen zum Vaterhaus und hat gesagt, ich bin es nicht wert. Er ist nicht mit einem Schmunzeln gekommen und gesagt, Vater, wie geht's dir? Ich überlege es, nachher zurückzukommen. Nein, er hat sich gebeugt, gedemütigt, erkannt, ich habe vor Gott gesündigt. Ich bin schuldig. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn es heißt, prüfet die Geiste, dann prüfet, ob das Erste, wenn der sogenannte Geist Gottes wirkt oder wirken soll, ob das erste Zeichen Sündenerkenntnis ist, dass es dem Menschen leid tut, dass er so gesündigt hat, dann erkennt er, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, so gelitten hat. Denn es war ja nicht seine Schuld, das war meine Schuld. Darum ist Jesus gestorben am Kreuz auf Golgatha. Der Heilige Geist, der überführt uns von Sünden, der zeigt, siehst du, wie schändlich du gesündigt hast. Da vergeht einem das Schöne der Sünde. Menschen, die Sünde lieben und mit der Welt und mit der Sünde liebäugeln, bis der Heilige Geist beginnt zu wirken. Dann wird das Lachen zum Weinen. Da zerbricht einem das Herz. Da sagt man, oh Gott, ich habe gesündigt, vergib mir, jung oder alt. Und wenn es ein Teenager-Mädchen ist, dann wird es ernst. Dann hört der Spaß auf. Dann hört das Spielen auf. Dann ist man sich gewiss und bewusst, dass man in der Gegenwart eines heiligen Gottes steht, auf heiligem Boden. Und dann tut es einem leid, dass man das Leben und die Vergangenheit so vergeudet hat. Attritio, Sündenerkenntnis. Und dann kann man auch schlaflose Nächte haben über die Sünde. Dann kann man traurig aussehen, dass der Mensch sagt, was ist los? Und dass der Mensch sagt, ich habe gesündigt, ich bin ein Sünde. Ich bin ein sündiger Mensch. Wir finden es sehr oft in der Bibel. Sogar Petrus eines Tages, der fiel zu den Füßen Jesu und sagt, Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Hat der Geist Gottes gewirkt. Das hat der Heilige Geist bewirkt. Wo man sich sieht als Sünde. Ohne diesen gibt es keine Vergebung. Ohne diesen kann man die Sünden nicht richtig bekennen. Dann ist die ganze Sache nur ein Show, nur ein Spiel, nur ein Zirkus. Aber wenn der Mensch überführt wird von seinen Sünden, das erlebt man in Erweckungszeiten, wo sogar Kinder tagelang überführt werden von ihren Sünden und die Eltern nicht ein- und auswissen, was mit ihren Kindern zu tun. Da geht die Bekehrung aber tief. Nicht, dass man heute die Sünden bekennt und morgen wieder zurückgeht. Seine oberflächliche und eine faule Sache. Das erste Attritio hatte schon mal so etwas gegeben in ihrem Leben, dass sie von ihr unter Sündenerkenntnis waren, dass sie gesündigt haben vor Gott. Das zweite Contritio, aufrichtige Reue. Das finden wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 10. Die göttliche Traurigkeit wirkt eine Seligkeit. Göttliche Traurigkeit. Göttliche Reue, dass es einem leid tut, dass der Heilige Geist tief wirkt im Herzen, dass man bewusst ist, Herr, ich habe gesündigt. Alle Sünden bekennen, ohne diese wahre Reue. Martin Luther spricht von Reue und Buße. Und das soll ein tägliches sein. Das bedeutet, dass man täglich wacht und betet. Und wenn man von einem Fehler übereilt wird und wenn man sündigt, dass die Reue und Buße da ist. Eigentlich in der griechischen Sprache Matoneia, Buße bedeutet Sinnesänderung, dass der Mensch seinen Sinn vollkommen verändert. Aber wir zerlegen nun die Buße und sagen, worin besteht sie? Was bedeutet sie? Das erste Sündenerkenntnis, das zweite aufrichtige Reue. Traurigkeit, eine göttliche Traurigkeit. Die Bibel redet aber auch von einer weltlichen Traurigkeit. Das finden wir im Leben des Petrus und im Leben des Judas. Petrus hat sehr gesündigt. Er war sich selbst, seine selbst bewusst. Er wusste, dass er ein Mann ist. Wenn er die junge Schar anschaute, Johannes und die anderen, sagte er, von denen kann man es erwarten, dass sie den Herrn Jesus verleugnen, wenn es schwer wird. Er sagt aber, Herr, wenn sie auch alle dich verleugnen, ich ganz gewiss nicht. Ich bleibe dir treu bis in den Tod. Kann man vom Nathanael erwarten. Kann man von Johannes erwarten. In seinen Augen waren sie vielleicht weiblich. Er sagt aber, ich Herr. Und er meinte es. Und darum hat er auch reingeschlagen mit seinem Schwert. Und das war nicht eine kleine Sache. Das war nicht, dass er das Urfasste und nur so langsam Schnitt, sondern hat sein Schwert gezogen und wollte den Mann köpfen. Und der hat glücklicherweise schnell seinen Kopf zur Seite gezogen, aber dann spritzte das Blut und das Ohr fiel dahin, flog dahin. Und Jesus steuerte ihn und sagte: Du, jetzt genug, tu dein Schwert dahin, wohin, wo es hingehört. Der Herr hat ihm gesagt: Vordem der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er sagt: Nein, Herr, ganz gewiss nicht. Er war sich seiner gewiss. Er meinte, dass er ein guter Nachfolger Jesu war. Und hat sich selbst vertraut. Und dann krähte der Hahn. Und was geschah, als der krähte? Dann zerbrach sein Herz. Dann lernte Petrus sich selber kennen. Er kannte sich vor dem nicht. Aber dann lernte er sich selber kennen. Und dann zerbrach sein Herz, als seine Augen die Augen Jesu trafen. Hat der Hahn schon mal in ihrem Leben gekräht? Hat Gott schon etwas gebraucht in ihrem Leben durch sein heilig Wort, dass sie sich plötzlich selbst erkannten? Sie meinten, sie sind stark. Sie meinten, sie sind recht. Können über andere herfahren, kritisieren. Was können Europäer fabelhaft? Entschuldigen Sie, wenn ich so sage. Ich las gestern, dass ein deutscher Verkündiger des Evangeliums sagt, auf allen Kontinenten breitet das Reich Gottes sich aus mit Riesenschritten. Nur nicht in Europa. Da können Sachen sein, die dem Geist Gottes im Wege stehen. Und ich denke, eine Sache ist wohl Kritik. Ja, der Herr hat gesagt, wir sollen uns gegenseitig die Füße waschen. Aber wir haben vergessen, dass es die Füße sind und waschen uns gegenseitig die Köpfe. Und der eine ist frommer als der andere. Der eine, der weiß besser als der andere. Nase weiß. Aber wenn Gottes Geist wirkt, dann finden wir uns in Sack und Asche und tun Buße und haben nicht mehr die Zeit, um über andere herzufahren. Da schlägt man an seine eigenen Brust. Da tut man nicht das, was getan wird und schreibt über die Sünden der anderen, so wie der Pharisäer: Oh Gott, ich danke dir. Im Tempel, dass ich nicht so schlecht bin wie der. Aber heute gehen wir einen Schritt weiter und da wird drüber geschrieben. Da werden E-Mails geschrieben, auf Internet und so weiter. Pharisäer, Heuchler hat es immer gegeben und wird es immer geben. Schau nur, sei darauf bedacht, dass du kein als Heuchler, dass du nicht als Heuchler erfunden wirst vor den Heiligen Gott. Und dass es dir nicht ergeht, wie diesen Menschen ergeht. Und Petrus, der lag geistlich am Boden. Er weinte bitterlich. Die göttliche Reue war wirksam in seinem Leben. Die weltliche Reue war wirksam bei dem Judas Iskariot. Als er den Herrn verleugnet hat und sah, was geschah, lief er zu den Pharisäern und Schriftgelehrten und sagt: Ich habe unschuldiges Blut verraten. Sie sagten: Was hat das mit uns zu tun? Gibt Menschen, die sich um das Seelenheil andere nicht kümmern. Gar nicht. Was hat das mit uns zu tun? Ob die in den Himmel kommen oder in die Hölle fahren, das schadet nichts. Solange sie ihre Wege gehen können, ihre Ziele folgen können, ihr Leben leben können, wie sie es möchten. Gott spielt keine Rolle in dem. Der Wille Gottes nicht. Was haben wir damit zu tun? und der das Geld nahm und auf den Boden warf zu ihren Füßen und rauslief.
Da war eine Reue,
aber eine weltliche Reue. Und er ging und er hängte sich. Anstatt dass er zu Jesus kam, die göttliche Reue, die führt uns zu Jesus. Herr Jesus, ich habe gesündigt. Vergib mir. Und desto tiefer die Reue geht, desto tiefer die Sündenerkenntnis geht, desto besser.
Solche Bekehrungen sind gut, bringen gute Frucht, die Menschen distieren.
Contritio, die göttliche Reue, die echte Buße schafft. Umkehr, Sinnesänderung. Dann kommt Confessio, die Beichte oder Bekenntnis. Schade, dass wir so wenig davon haben in der Welt heute. In der Bibel ist ganz klar, die Bibel geht so weit, in Jakobusbrief, da heißt es 5, Vers 16, wenn jemand krank ist, bekennt einer dem anderen eure Sünden und betet füreinander, dass wir gesund werden. Und geistlich krank sein, ist viel schlimmer als leiblich krank sein. Der schlimmste Krebs in dieser Welt ist nicht so gefährlich wie die kleinste Sünde, wie sozusagen die unschuldigste Sünde. Der Krebs, der tötet unseren Leib, die Sünde, die tötet unsere Seele und scheidet und trennt uns von Gott. Tausende Mal ist die Sünde viel schlimmer als irgendeine leibliche Krankheit. Schlimmer als AIDS. Wenn wir von AIDS reden, wissen wir, wovon wir reden. Wir haben täglich mit ihnen zu tun. Die Krankheit ist reich in Afrika. AIDS, eine furchtbare Krankheit. Aber wenn wir mal im Himmel kommen, werden wir erstaunen, wie viele Menschen durch AIDS den Weg zu Jesus gefunden haben. Erstaunlich. Wir haben eine reiche Ernte von Menschen, die in den letzten Tagen die Gnade ihres Lebens, die Gnade Gottes erleben wie der Schächer am Kreuz. AIDS, sein Prediger sozusagen, der ernstlich predigt, der macht keinen Spaß, der Prediger. Da kennen die Menschen, wir fahren nicht nur in den Tod, den leiblichen Tod, sondern in die ewige Verdammnis. Es sei denn, dass wir unser Leben mit Gott bereinigen und dass wir zu Jesus Christus kommen und zum Kreuz und dass unsere Seelen gerettet werden, dass wir Vergebung und Befreiung unserer Sünden empfangen. Confessio. Und dann kommen sie und schütten ihre Herzen aus. Und wenn man mit ihnen betet, Herr, vergib ihnen ihre Sünden, dann sagen sie, nein, 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 hör mal auf. Wir wollen unsere Sünden mit Namen nennen, wir wollen sie bekennen. Und dann kann es tagelang nehmen, dass sie durch ihr Leben gehen, sich selbst prüfen. Und sie sagen, wir wollen keinen Stein unangerührt lassen in unserem Leben und bringen alles ans Licht in der Beichte. Genauso wie in der Apostelgeschichte 18, Vers 19 oder 19, Vers 18 es heißt, alle, die zum Glauben gekommen waren, die kamen und bekannten ihre Sünden und brachten ans Licht, was sie getan hatten. Kennst du das? Hast du schon mal das getan? Das Evangelium ist ein Evangelium des Lichts. Licht bringt Sachen ans Licht. Wir werden zu Kindern des Lichts. Menschen, die im Lichte wandeln. Und die Bibel sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie Gott im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi reinigt den Sünden. 1. Johannes 1. Wenn wir im Lichte wandeln, wie Gott im Lichte ist. Brüder, Schwestern, haben Sie eine Ahnung vom Lichte Gottes? Das Licht, in dem Gott lebt? Und wir werden aufgerufen, dass wir Christen im 20. oder 21. Jahrhundert im Lichte wandeln sollen, so wie Gott im Lichte ist. Ist das das Licht, in dem Sie leben, liebe Christ? Ist das Ihre Welt? Ist das, wo Sie sich täglich befinden, im Lichte Gottes? Die Bibel sagt, wehe, wer da hindurchwücht. Und wer davon nimmt. Und wer, wenn Elo Stegen etwas dazu fügt oder davon nimmt. Darum erlaubt mir und schenkt mir die Freiheit, dass ich Ihnen sagen kann, was Gott sagt. Wenn Sie im Lichte wandeln, wie Gott im Lichte ist, kann Ihre Frau das bezeugen, dass Sie im Lichte wandeln, wie Gott im Lichte ist? Kann Ihr Mann das bezeugen? Können die Kinder das bezeugen? Können die Eltern und Großeltern das bezeugen? Können die Enkelkinder das bezeugen? Kann die Nachbarschaft und die Welt bezeugen? Das sind Menschen, die im Lichte wandeln, wie Gott im Lichte ist. Und dadurch haben wir Gemeinschaft miteinander. Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott und Gemeinschaft untereinander. Wenn wir nicht im Lichte wandeln und offen sind miteinander, sondern Sachen bedecken, dass ich etwas gegen jemand anders habe und Groll, Nachtragen, Bitterkeit, dann gibt es keine Gemeinschaft. Da können die Zähne glänzen. Gott segne Sie. Aber es ist kein Kontakt, kein Herzenskontakt. Der eine hat was gegen den anderen. Die Bibel sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, und dann gleichzeitig heißt es im Johannesbrief, in ihm ist keine Finsternis. Keine Finsternis. Sondern nur Licht. Dann reinigt das Blut Jesu Christi uns. Und wenn ich heute Abend sage, wenn wir im Finsternis sind und im Finsternis wandeln, dann reinigt das Blut uns, dann sagen Sie mir, klar, ich bin ein Lügner. Und das bin ich. Aber wenn Gottes Wort sagt, wenn wir im Lichte sind, wie er im Lichte, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Wir untereinander und mit dem lebendigen Gott. Dann reinigt das Blut Jesu Christi uns. Das ist wahre Einheit in Gott. Der Jesus hat ja gebeten, Vater, ich bitte im hohepriestlichen Gebet, dass sie eins sind, so wie du, Vater, in mir und ich in dir. Und was für Streit gibt es nicht in der Christenheit? Was wir zankt, gibt es nicht. Liebe Freunde, wenn Gott in unserer Mitte sein soll und wenn wir im christlichen Abendland der Weckung erleben wollen, müssen wir zurück zu dem biblischen Standard. Ohne dem gibt's keine Weckung. Zwei Missionarinnen. Die fuhren von Europa nach Afrika, Zentralafrika. Und Sie wissen ja, was das bedeutet, zwei Missionarinnen. Sie wissen ja auch, dass in der chinesischen Sprache und wenn man das Wort Streit schreibt, dann macht man ein Hausdach, zwei Mauern, Strich darunter, mit einer Tür, ein Haus mit zwei Frauen. Streit, in Chinesisch wird also so geschrieben, zwei Frauen unter einem Dach. Aber vielleicht sind das nur die Chinesen, nicht die deutschen Frauen. Ich hoffe wenigstens, dass das nicht so ist. Aber bei den Chinesischen, wenn sie das Wort Streit, Zang schreiben, ein Haus, Häuschen mit zwei Frauen drinnen. Nun, diese zwei europäischen Missionarinnen fuhren nach Uganda, Zentralafrika, um dort zu missionieren. Und vor einigen Jahren war dort Erweckung. Die hatten 40 Jahre Erweckung. Und aus der Erweckung kommen wachsende Sachen. Und die begrüßten sich, wenn sie sich begrüßten, dann sagten sie nicht guten Tag, grüß Gott, sondern wandelst du im Licht, wie Gott im Lichte ist. So begrüßten sie, wandelst du im Licht, wie Gott im Lichte ist. Das war ihr Grußwort. So begrüßten sich die Christen. Und dann kamen diese zwei Damen dort an, die Missionarinnen. Als sie noch in Europa waren, haben so viele Freunde und Freundinnen ihnen Geschenke geschenkt. Könnten Sie dies bitte mitnehmen für den? Könnten Sie bitte dies mitnehmen für die? Und so weiter. Und sie haben keine Ahnung, dass die Sachen beim Flughafen gewogen werden. Und die eine war etwas energischer als die andere. Und die energische, die nahm denn das Geschenk, fühlte, schwer, warf es zur einen Seite, es bleibt hier. Es ist leicht, das nehmen wir mit. Dies. Und die andere Dame war etwas schüchtern und nicht so aufdringlich und energisch und wurde verletzt. Und schlussendlich war es dicke Luft. Das Verhältnis war gestört. Die Freude war weg. Das Fröhlichsein war weg. Eine redete nicht mehr mit dem anderen freundlich. Am liebsten hätte der eine so hingeschaut und der andere so. Die andere sagt, kannst du denn nicht verstehen, wir können das nicht alles mitnehmen. Der andere sagt, ja, aber du hättest mich doch auch fragen können, ob wir es mitnehmen sollen oder nicht. Da war, ob ich nicht etwas haben möchte. Und dann kamen sie dort an, stiegen aus dem Flugzeug, gingen ins Gebäude und hier waren die Schwarzen mit schwarzen Gesichtern, einige pechschwarz. Und die begrüßten sie denn gleich, die erste, wandelst du im Licht, wie Gott im Lichte ist? Und traf sie wie ein Dolch ins Herz. Kam die zweite, wandelst du im Licht, wie Gott im Lichte ist? Ja, ich war auch etwas rücksichtslos und unfreundlich gegen meine Kollegen. Die zweite kommt heran, wandelst du im Licht, wie Gott im Lichte ist? Die sind nicht mal durch die Reihe gegangen. Die erste kam zurück und sagt, komm mal her, um die Ecke. Und dann haben sie sich zuerst versöhnt. Sie gingen hin, die Schwarzen zu missionieren. Und die Schwarzen mussten sie missionieren. Da sagte der eine, ich habe gesündigt, verzeih mir. Und der andere sagte gleichfalls, ich hätte keine Bitterkeit und kein Groll haben müssen. Die Bibel sagt ja, einer achte den anderen höher als sich selbst. Niemand suche das Seine, sondern das, was des anderen ist. Wunderbare Worte, wenn sie nur auf Papier geschrieben stehen. Aber wie schade, dass es oft nur auf Papier ist und nicht in unserem Leben. Ein Missionsdirektor nach dem Krieg, gleich nach dem Krieg, da haben viele südafrikanische Deutsche Geschenke geschickt und so weiter nach Europa, weil sie hörten, dass die Europäer Hunger litten. Und dann kam ein Missionsinspektor nach Südafrika, um sich zu bedanken im Namen dieser Menschen. Und dann ging er von einer Gemeinde zur anderen, von einer Missionsstation zur anderen. Und dann sagte er etwas Seltsames. Gleich nach dem Krieg, kannst nicht vergessen. Er sagte, ihr Lieben hier in Südafrika, bei euch ist der Heilige Geist nur auf Papier, nicht in eurem Leben. Ja, da müssen wir uns selbst prüfen und untersuchen. Könnte es sein, dass auch bei uns die ganze Sache vielleicht eine Kopfsache ist und nicht Herzenssache? Auf den Lippen, aber nicht im Herzen. Oder wie der deutsche Mann sagte, bei euch ist der Heilige Geist auf Papier und nicht in eurem Leben. Ja, vor Gott wird die Wahrheit mal ans Licht kommen. Hier können wir schauspielen. Im Griechischen Heuchelei, Schauspielerei. Gut schauspielen. Aber einst vor dem Richterstuhl Christi wird die Wahrheit ans Licht kommen. Und dann wird jeder für sich Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Wenn wir Gemeinschaft haben miteinander und mit der Dreieinigkeit Gottes, dann reinigt das Blut Jesu Christi. Und dann haben wir die innigste, intimste, herrlichste Gemeinschaft mit einem den anderen. Dann haben wir die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist etwas Wunderbares, etwas Kostbares. Confessio, Bekenntnis, Beichte, dass man nicht mehr stille schweigen kann mit seiner Sünde, so wie der David es erlebte, als er gesündigt hatte. Tag und Nacht hat es verschwiegen, aber in sein Kämmerlein wohl zu Gott geschrien, vergib mir, und seine Gebeine. Lest mal in dem Psalmen, was er sagt, wie die vergingen. Bis er sich aufmachte und ging zu dem Propheten Gottes und sagt, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt. Er sagt, Gott hat dir vergeben. Confessio, Beichte oder Bekenntnis. Einige kennen das gar nicht. Luther hat gesagt, wenn du ohne Beichte fertig werden kannst, gut, dann mach weiter. Ich kann es aber nicht. Es ist mir eine große Hilfe. Und er hatte seinen Beichtvater. Wenn ich jemand das in sein Ohr flüstern kann und er mit mir beten kann, dann natürlich, vielleicht sind sie viel weiter als was der Luther war. Und geistliche Reife. Geistlich reife. Aber prüfen Sie mal die Frucht. Denn es gibt Menschen, die meinen, die reichen bis zum Himmel, aber wenn man schaut nach Frucht, ist da keine Frucht. Nur schlechte Frucht, die nicht zum Aufbau des Reiches Gottes dient, sondern zum Zerbruch. Das, was aufgebaut werden sollte, wird zerbrochen. Der Herr Jesus hat das nie getan. Er sagt, ich werde diesen Leib zerbrechen, aber nach 3 Tagen baue ich wieder auf. Wir uns, wenn wir Sachen zerbrechen und bauen sie nicht wieder auf, sind wir schuldig vor Gott. Der letzte Punkt, ich habe gesagt, 4 Punkte. Satisfactio operis, wiedergutmachen. Wiedergutmachen. Wir kennen ja die Geschichte von dem Zacchaeus so gut. Der kleine, kurze Mann in Jericho, der auf den Baum gestiegen ist. Und als Jesus unter ihm war und ihn durchging und er im Baum saß, er hat sich das nicht geschämt. Er war ein reicher Mann. Aber er war bereit, sich zu erniedrigen. Und das ist so schwer für uns. Uns zu beugen. Lieber fahre ich in die Hölle, als dass ich mich demütige. Liebe geht in Verderben und lass das Wirken Gottes vorbeigehen, als dass ich mich beuge und sage, Gott sei mir Sünde gnädig. Im Chronikbuch sagt Gott, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt wird, sich demütigt, dann werde ich vom Himmel hören und ihr Land heilen. Das Erste ist, sich demütigt. Dann heißt es auch beten, sich von seinen bösen Wegen bekehren. Gibt es denn böse Wege unter dem Volk Gottes? Das gibt es ganz gewiss, sonst hätte Gott es nicht gesagt. Dann werde ich ihr Land heilen und das Erste ist, sich beugen. Wie schwer, Brüder, wird es uns nicht, wenn wir falsch gehandelt haben, dass wir uns beugen, dass wir uns demütigen. Hochmut und Stolz ist eine böse Sache. Gott sagt, ich widerstehe den Hochmütigen und Stolzen. Den Demütigen habe, gib ich Gnade. Deshalb erbarme ich mich. Und dieser Zacchaeus, als Jesus dort war, rief er ihn bei seinem Namen. Er kennt seinen Namen. Gott kennt auch deinen Namen. Zacchaeus, steig eilends herab. Heute muss ich in dein Haus. Und er ging hin mit ihm in sein Haus. Die Pharisäer, Schriftgelehrten, Sadduzäer, die murrten. Was weiß denn nicht, was für ein Mensch dies ist? Der ist ja ein Dieb, ein Betrüger, ein Zöllner. Und er geht mit ihm in sein Haus. Und Jesus ging mit ihm in sein Haus. Er ist nicht für die Gerechten gekommen, sondern für die Sünde. Nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. Wenn jemand sich deucht, um gerecht zu sein, schlimm. Wir hatten in Südafrika einen guten Prediger, reformierten Prediger. War sehr gut. Viele kamen zum Glauben durch ihn. Und sagt, Brüder, wenn es Gerechte unter euch gibt, die keine Sünden haben, dann sage ich euch, geht nach Haus zum Nachbarn und stehlt ein Schaf. Dann kann Jesus euch vielleicht retten. Aber wenn ihr keine Sünden habt, fahrt ihr ins Verderben. Er ist nicht für euch gekommen, er ist für die Sünde gekommen. Aber ich glaube, dass keiner von uns ein Schaf stehlen braucht. Jeder von uns hat wohl schon mal etwas verbrochen, nicht? Dann komm mit der Sünde zu Jesus. Demütige dich. Herr, vergib mir. Und als in seinem Haus war, das Erste, der Zacchaeus, stand auf. Andere Nationen, andere Sitten. Wenn wir Menschen ehren, stehen wir auf. Wenn wir Menschen ihren Ehrbietung erweisen, nehmen wir den Hut ab. Die Araber bedecken das Haupt. Und die Afrikaner, wenn sie einen Menschen ehren, setzen sie sich. Kann schief ausgelegt werden. Ein Mann, Europäer, war verärgert, ging in den Raum und alle blieben sitzen. Sagt, keine steht auf und ehrt mich. Ja, so können auch wir Europäer dumme Menschen sein. Und dann sagten sie, wenn sie aufstehen, ehren sie dich nicht. Sie gehen runter auf die Knie. Sie beten dich nicht an, aber sie ehren dich. Aber er stand wie die Europäer auf, ehrte Jesus und sagt, Herr, wenn ich etwas gestohlen habe, ich bringe das vierfältig zurück. Eine Mark, ich bringe 4 Mark zurück. Da hat es was gegeben. Da hat er Briefe geschrieben. Da haben Menschen gestaunt. Der eine bekam 10, der andere 100. Ich hatte eine Begegnung mit Jesus Christus. Der hat meine Sünden aufgedeckt. Er hat mir gezeigt, dass ich schuldig bin und ich will das in Ordnung bringen. Und hat nicht das, was er gestohlen hatte, zurückgebracht, sondern eine teure Sache. 4-mal so viel. Der hat nicht gleich wieder gestohlen. Der hat sich selbst gestraft. Sag 4-mal, das Vierfältige bringe ich zurück. Wunderbar. Satisfactio operis. Wo man zum Bruder geht und sagt, Bruder, ich habe gesündigt, verzeih mir. Frau, ich habe gesündigt, verzeih mir. Kind, Vater, ich habe gesündigt. Zum Eigentümer des Ladens, ich habe hier etwas gestohlen. Ich möchte das jetzt bezahlen. Vielfältig zurückbringen. So hat der Zacchaeus das gemacht. Lieben Freunde, Attritio, Sündenerkenntnis, Contritio, aufrichtige Reue, dritte Confessio, Beichte oder Bekenntnis, Satisfactio operis, wiedergutmachen. Buße, das ist Buße. Und in Apostelgeschichte 11, Vers 18, das ist Buße, die zum Leben führt. Buße nicht zum Tode, sondern zum Leben. Und ich suche noch einen nach einem Menschen, bei dem es solche Buße gibt, die ihm nicht das Leben gebracht hat, in Jesus Christus, der das Leben ist, die Wahrheit und der Weg zu Gott. Buße zum Leben. Nun zum Schluss. Verzeihen Sie, die Zeit ist schon um. Ich komme ja aber so selten. Und so lange brauchen Sie nicht lange zu sitzen. Vom Fernsehen sitzen Sie vielleicht etwas länger. Da haben einige nachgeprüft und sagt, wie lange schaut ihr Fernsehen an? Einige sagten 3 Stunden am Tag, andere sagten 5 Stunden. Nun, wir sind noch nicht die Hälfte von 3 Stunden, nicht ganz die Hälfte. Ein junger Bursche ging zu einer Mission in die Sonntagsschule von einem ganz armen Gebiet und Ort. Eine wahre Geschichte. Ein Mann, der machte sich auf und suchte sich die ganz Armen und Hungrigen und gab ihnen Kleidung, gab ihnen Speise. Und dann kam er nach einem Haus, wo die Tür auf war, offen stand, die Haupttür. Er ging hinein und sah keinen Menschen. In einem ganz armen Viertel. Und dann sah er, dass da eine Leiter war, hinauf ins Dachgeschoss. Und da kletterte, bestieg er die Leiter. Oben war es nicht sehr hell, etwas dunkel. Er wartete einen Augenblick und dann sah er eine ganz magere Gestalt dort liegen, auf Sägespäne. Sägespäne. keine Matratze, kein Betttuch oder Laken, keine Decken. Er war in Fetzen gekleidet und lag auf diese Sägespäne. Und dann sagt der Junge, was machst du hier? Und er sagt, halt, ruhig, still. Lass niemand hören, dass ich hier liege. Warum nicht? Ist deine Mutter nicht hier? Die ist schon lange tot. Mit wem lebst du denn? Mit meinem Vater. Er sagt, schau her. Und dann versucht er ihm seinen Rücken zu zeigen. Und der war volle Wunden. Volle Wunden. Und geronnenes Blut. Und trockenes Blut. Was ist geschehen? Da hat mein Vater mich geschlagen. Mein Vater schlägt mich. Er ist Alkoholiker. Ja, aber warum schlägt er dich? Er schlägt mich, weil ich nicht mehr für ihn stehlen will. Was? Ja, ich will nicht mehr stehlen. Und darum sehe ich so aus. Er wird mich noch zu Tode schlagen. Denn ich bin nicht bereit. Nie wieder werde ich stehlen. Sag, warum sollst du stehlen? Sag, wenn er gesoffen hat und wenn er heimkommt, muss ich hin und für ihn stehlen. Ich bin aber vor kurzem zu einer Missionsstation gegangen. Und als ich dort ankam, hatten sie Sonntagsschule. Dann habe ich gesagt, ich will mich auch dazu gesellen und hören, was gesagt wird. Und dann haben sie uns erzählt vom Herrn Jesus. Und dass Gottes Gebot ist, du sollst nicht stehlen. Dann tat es mir sehr leid. Dann habe ich dem Herrn Jesus das bekannt, dass ich schon viel gestohlen habe. Wegen meinem Vater. Aber dann bin ich zurückgeblieben und habe mit der Lehrerin, Sonntagsschullehrerin, gesprochen und gesagt, ich habe gesündigt vor Gott. Möge der Herr Jesus mir vergeben, dass ich nie wieder stehle. Und als ich nach Hause kam, sagte ich, Vater, ich kann nicht mehr stehlen. Dann hat er mich geschlagen und schlägt mich noch. Nun habe ich mich hier versteckt, dass er mich nicht findet. Da sagte dieser Missionar, Junge, ich werde eine Dame finden, die wird dich aufnehmen und dich gut behandeln. Ich gehe hin und regle das für dich und komme und hole dich. Da sagt der kleine Junge, vor dem Sie gehen, darf ich Ihnen noch ein Lied singen? Ja, das kannst du. Und dann sang er, schönster Herr Jesus, schönster Herr Jesus. Und er sang es in solcher Art und Weise, dass es diesen Mann durch Mark und Bein ging. Und er sagt, wegen ihm kann ich nicht wieder stehlen. Liebe, dass mein Vater mich totschlägt. Stehlen, nie wieder, das kann ich nicht. Und er ging und sucht nach einer Frau. Und die sich bereit erklärte, diesen Jungen aufzunehmen in ihr Haus. Und dann ging er hin, den Jungen zu holen. Und als er dort kam, war ein anderer schon gekommen und hat ihn geholt. Der Herr Jesus selbst, sein bester Freund. Er fand nur noch den Leichnam. Die Seele war weg. Der schönste Herr Jesus war gekommen. und hat ihn geholt. Dieser kleine Bub hat gewusst, was Buße ist. Hat sein Leben zu 180 Grad vollkommen beendet. Wenn das einem Kind solch eine Bekehrung erleben kann, wie viel mehr sollten wir? Vielleicht bist du kein Dieb, bist aber ein Lügner, kannst lügen. Und zu lügen ist eine furchtbare Sache. Ich sagte einem Mann übers Telefon heute: Lieber Bruder, Lügen ist keine kleine Sache. Denn Gott sagt in seinem Wort, dass der Teufel nicht nur der Vater der Lüge ist, sondern der Vater der Lügner. Hast du den Satan zum Vater? Und wie der Junge sich von seinem Stehlen bekehrt hat, so sollst auch du dich von deinem Lügen bekehren. Lügen, Afterreden, Unsittlichkeit. Mein Leib soll ein Tempel Gottes sein, der heilig ist. Und wenn man den beschmutzt, mit dem sündigt, in sexuelle Sünde lebt, ist man schuldig vor Gott. Denn er sagt, wer den Tempel Gottes schadet, den wird Gott schaden. Er sagt, das Ehebett soll rein und unschuldig sein. Aber Gott hat einen Tag angesetzt, wo er die Hure und Ehebrecher richten wird. Sexuelle Sünde. Heute kann es Spaß machen. Wir genießen sie. Aber der Genuss wird uns einen Tag eines Tages vergehen. Möge Gott schenken, dass vor dem Tag des Gerichts kommst, dass ein jeder darüber Buße getan hat. Buße zum Leben. Gott gebietet allen Menschen an allen Orten Buße zu tun. Keines ausgeschlossen, keine von uns. Wenn es in der Vergangenheit schon Buße gegeben hat, prüfe dich, stehst du heute noch in dem, dass du im Lichte wandelst, wie Gott im Lichte ist. Und wenn Sünde hineinkommt, dass die gleich bereinigt wird und in Ordnung gebracht wird. Selig der, der Gott begegnet im Jenseits und hat Buße getan. Aber wehe dem, der mit Bethsaida, Chorazin und Kapernaum meinen, Gott ist uns gnädig, geistlich sind wir sehr hoch, kennen aber keine Buße. Möge die Buße Wirklichkeit sein in unserem Leben. Lasst uns beten. Wir schließen die Augen. Herr, du kennst einen jeden unter uns. Du weißt, woher wir kommen. Du kennst den Weg, den wir gehen. Du weißt, wo wir uns im Augenblick geistlich befinden. Wir haben gehört, dass du sagst, die Zeit der Unkenntnis übersiehst du. Aber heute gebietest du alle Nationen, alle Völker, alle Menschen an allen Orten Buße zu tun, sich zu dir zu wenden von ganzem Herzen und das Leben mit Gott ins Reine bringen, mit Gott und mit den Mitmenschen. Wir danken dir, dass du treu bist, dass du sagst, wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, Bist du treu und gerecht, dass du sie uns vergibst? Aber wenn wir sie bedecken, wird es uns nicht gelingen. Wir danken dir für diesen Abend, für dein heilig Wort und für die Buße, die du uns durch Jesus Christus und seine Gnade ermöglichst. Amen.